ausgehend vom Petrusbrief, vom Kapitel 4, über einen Exkurs oder eine Reihe über die letzten Dinge. Ich glaube, 7 Bibelstunden haben wir diesem Thema gewidmet, über was in den letzten Dingen passieren sollte, was muss noch passieren, bis Jesus wiederkommt. 7 Bibelstunden habe ich versucht, oder in 7 Bibelstunden versucht, einen groben Überblick euch da zu geben und euch da hineinzunehmen. Und habe gehofft, nach den 7 Bibelstunden dieses Thema abschließen zu können. Habe aber das letzte Mal meinen Stick vergessen. Da war ich auch nicht fertig geworden mit einem Thema, mit einem Abschnitt und vor allem mit Daniel 9. Und da möchte ich, da jetzt Ferien sind, ab nächste Woche sozusagen es richtig wieder losgeht und wir dann auch ab nächste Woche weiter im Petrusbrief arbeiten werden und wieder zurückkehren, dachte ich, bleibe ich noch heute Abend noch in dem Exkurs und möchte mit euch nochmal dieses Thema mal angehen, Daniel 9 mit euch nochmal anschauen. Das Thema und dieser Exkurs über die letzten Dinge hat uns zu einem wichtigen, einem schwierigen, einem umstrittenen Thema geführt, nämlich zu dem Antichristen. Wer er ist, was es ist, wann er kommt, ob er kommt, wie er kommt. Und wir haben uns da mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und in diesem Zusammenhang ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eben Klarheit haben und gründlich uns mit Daniel 9 auseinandersetzen und uns diesen Abschnitt genauer anschauen, was da wirklich steht und was dann auch nicht steht. Dieser Abschnitt ist ein sehr wichtiger Abschnitt. Daniel 9, bekannt unter dieser 70-Jahr-Wochen und unter dieser einen Jahrwoche-Theorie. Und gerade diese ganze Thematik Daniel 9 ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil ausgehend von diesem Abschnitt, von Daniel 9 und von der Art und Weise, von der Auslegung von diesem Abschnitt oder der Exegese dieses Abschnittes, hat es Auswirkungen oder gibt es Positionen, die andere Dinge erwarten, die noch kommen sollten. Also unter den Christen, die Jesus lieben und nachfolgen, gibt es aufgrund von diesem Abschnitt verschiedene Meinungen über die Endzeit, was noch passieren muss. Andersrum will ich es noch präziser sagen, warum es gut ist, wenn wir da Klarheit haben über diesen Abschnitt, über Daniel 9. Je nachdem, wie man Daniel 9 auslegt, je nachdem, wie man Daniel 9 versteht, erwartet man eben, dass der Antichrist noch kommt oder eben nicht? Und noch einen Schritt weiter, je nachdem, wie man Daniel 9 auslegt, hat es Auswirkungen auf die Auslegung der ganzen Offenbarung. Daniel 9 ist der Schlüssel für viele, viele Ausleger zum Verständnis der Offenbarung. Anhand von Daniel 9 wird dann die Offenbarung gegliedert. Und die behauptet, dass ab Kapitel 4 Offenbarung uns nicht mehr gilt, zumindest jetzt nicht in dieser Zeit. Und dann passieren dann, wenn Offenbarung 4 endlich eintrifft, wenn Jesus wiederkommt, um den Antichristen zu vernichten, kurz vorher beginnt diese letzte 70. Jahrwoche. 3,5 Jahre Frieden und ein falscher Bund und 3,5 Jahre Verfolgung und große Trübsalzeit. Und dann kommt Jesus und vernichtet den Antichrist. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Vielleicht glaubt der eine andere auch immer noch das. Aber der Punkt ist, je nachdem, wie man Daniel 9 versteht und auslegt, hat das Auswirkungen auf all diese Theorien und auf all die Positionen. Und bevor ich da mit euch hineingehe, möchte ich noch ein, zwei Weichenstellungen nochmal klar machen, möchte mit euch nochmal ein, zwei Dinge klarstellen, was wir nochmal beachten müssen, wenn wir diesen Abschnitt studieren. Etwas, was ihr schon wahrscheinlich 1000 Mal von mir gehört habt, aber ich denke, es ist trotzdem gut und wichtig, dass man im Vorfeld nochmal sich daran erinnert, was für eine Art und Weise, was für eine Sicht müssen wir haben, wenn wir die Bibel lesen. Das Erste, und das wisst ihr, wir lesen die Schrift Christuszentriert. Das heißt, wenn wir das Alte Testament lesen, dann ist unser primärer Fokus und das primäre Anliegen, wir wollen Christus darin finden. Wir wollen Christus und das Evangelium darin finden und nicht irgendeinen Antichristen. Ich will lieber Christus finden, als einen gegen den Christus finden. Und das ist mein erstes Anliegen, dass wenn wir diesen Abschnitt lesen, wir das vor Augen haben wollen. Der Grund ist, weil all die Propheten, und auch das habt ihr schon mehrmals gehört und nicht nur von mir, weil all die Propheten von Samuel an anfangen haben, von diesen Dingen, von den Tagen der Erlösung und Jesus Christus gesprochen, und alle Propheten weissagen über das Evangelium. Sie verkündigen das Kommen des Sohnes Gottes und die Erlösung der Menschheit. Und Daniel ist da nicht ausgenommen. Daniel, das Buch Daniel, spricht genau auch über diese Dinge, über die Erlösung der Menschheit durch und in Jesus Christus. Und Daniel 9 spricht eben auch davon. Das wollen wir vor Augen haben. Es geht da ums Evangelium. Ich finde, als gute Erinnerung nochmal und Zusammenfassung lese ich euch, was Paulus im Römer Kapitel 1, die ersten zwei Verse sagt. Ich lese mal bis Vers 4. Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung nochmal. Mit dieser Brille und mit dieser Perspektive wollen wir gleich zu Daniel 9 gehen. Schaut mal. Paulus schreibt: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das ist ein Dienst am Evangelium Gottes. Es geht ums Evangelium, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund von Totenauferstehung. Das ist das Evangelium Gottes, das er durch die Propheten schon lange verheißen hat. Und Paulus sagt: Ich bin ein Knecht, ich muss das verkündigen. Und zwar was? Das Evangelium von Jesus Christus, seine Herkunft, seine Nachkommenschaft, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, die Erlösung. Liebe Geschwister, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, so wollen wir uns immer wieder daran erinnern und darum zwingen, das zu suchen, denn das haben die Propheten verkündigt. Warum, vielleicht denkt ihr, du wiederholst dich schon wieder, das hast du doch schon sonst nicht nur einmal gesagt, warum sage ich das nochmal? Wenn wir gleich Daniel 9 lesen, wollen wir das suchen. Weil wir sind sehr schnell mit unserer Prägung, mit unserer Theologie, mit unserer Erziehung, vielleicht mit Büchern, die wir gelesen haben, sehr schnell dabei, in bestimmte Denkmuster hineinzurutschen und wie gesagt, da sofort nach dem Antichrist zu suchen, bevor man überhaupt Christus darin gefunden hat. Und ich sage an dieser Stelle das noch einmal so: Ich halte das eine für den gravierendsten und schwierigsten, folgereichsten Stellen, denn wenn man in einem Text, der von Jesus Christus spricht, einen Antichrist findet oder den Antichristen sieht und nicht Christus, dann ist das schon gewichtig, oder? Dann ist das schon, hat schon Konsequenzen. Wenn ein Bibeltext von Jesus spricht und man sagt, das ist der Antichrist, das ist ähnlich in der Kategorie zu sagen, das ist Beelzebul. Und wenn es um den Teufel geht, um den Antichristen, wir sagen, das ist Christus, das wäre in ähnlicher Weise fatal. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn in einem Text man vor die Wahl steht, eine Entscheidung zu treffen, geht es jetzt um den Antichristen oder geht es um Christus, und ich mich entscheiden muss, ist es Christus oder Antichrist, dann muss ich doch wirklich erstmal grundsätzlich von der Annahme erstmal mal vorsichtig sein, zu schnell eine Entscheidung zu treffen, oder? Denn wenn ich leichtfertig sage, ja, das ist der Antichrist und es ist Christus, dann mache ich mich einer Sünde schuldig. Ich bezeichne Christus als Antichrist. Ist nicht gut, oder? Versteht ihr mein Anliegen? Grundsätzlich in der Schrift unter den Propheten müssen wir da vorsichtig sein. Und gerade diese Stelle, da ist man so schnell, den Antichrist drin zu finden. Und Leute sagen, das ist der Antichrist. Ich möchte euch da hineinnehmen und versuche zu sagen, vorsichtig da anzunähern und vorsichtig euch hineinzubringen in diesen Text, in diesen Abschnitt. Und ich hoffe, mit mir das Evangelium in diesem Abschnitt zu sehen, in erster Linie. Das Evangelium. Und damit können wir erbaut nach Hause gehen, weil wir das Evangelium wieder aufs Neue gehört haben, was es Herrliches und Gutes für uns ist. Also mit dieser grundweichen Stellung und mit dieser Ausrichtung wollen wir also in Daniel 9 gehen und schlagen Daniel 9 auf. In unserer Bibel ist es Daniel 9, ein herrlicher Abschnitt, ein herrliches Buch. Ich liebe Daniel von der Auslegung, vom Inhalt, von Christus verkündigend. Ein herrliches Buch. Und dieser Abschnitt dann nehme ich euch noch mit hinein. Ich habe mir versucht, diesen Abschnitt ein bisschen zu gliedern. Habe versucht, die Thematik euch ein bisschen grafisch darzustellen. Nichts Spektakuläres, aber weil es so komplex ist und weil es so inhaltlich so viel drinsteckt, mir hilft es oft, das grafisch ein bisschen darzustellen und wahrzunehmen, was steht eigentlich da. Und ich versuche euch gleich, ich zeige es euch gleich an der Wand da und hoffe, euch damit mehr zu helfen als zu verwirren. Und nachdem ich es gezeigt habe, kurz erklärt habe, geh ich mit euch in den Text und werde versuchen, Vers für Vers euch das auszulegen, okay? Das zu zeigen, was ich da im Text gefunden habe. Zuerst lese ich den Abschnitt. Kapitel 9, ab Vers 20. Während ich noch redete und betete, das schreibt Daniel, und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinen Gott, hinlegte. Bevor ich weiterlese, das kommentiere ich kurz. Daniel tut Buße, 70 Jahre sind rum in Babylon und nach der Verheißung, nach der Prophetie Jeremias, dürfen sie nach Hause. Und jetzt betet er, tut Buße. Und was tut er Buße? Was ist seine Perspektive für den heiligen Berg? Was ist der heilige Berg? Wo ist der heilige Berg? Das ist in Jerusalem, ist Zion. Und was steht auf dem heiligen Berg oder stand? Der Tempel. Und Daniel weiß, die Mauern sind zerstört, Israel ist zerstört, der Tempel ist zerstört und die 70 Jahre des Gerichtes Gottes an diesem Volk ist vorbei. Der Grund, warum das alles zerstört war, war der geistliche Missbrauch und geistliche Hurerei Israels Gott gegenüber. Das war Gericht. Und Daniel tut Buße und richtet seinen Blick wieder nach Jerusalem, an den heiligen Berg. Und in gewisser Weise erbittet er und fragt, so was, Herr, was kommt jetzt nach den 70 Jahren? Was passiert hier? Was können wir erwarten? Was ist mit diesem heiligen Berg? Was ist mit Jerusalem? Was ist mit dem Tempel? Was ist mit den Mauern? All diese Fragen sind im Hintergrund seines Gebets. Dürfen wir wieder zurück? Darf Israel wieder aufgebaut werden? Darf der Tempel aufgebaut werden? Soll der Tempel wieder aufgebaut werden? Und mit all diesen Fragen kommt Daniel zu Gott und fleht im Fasten und Beten in Buße. Und der Herr antwortet ihm, ich lese Vers 21, und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich von Anfang in der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war, und er wusste Bescheid. Voll schön, gell? Er wusste Bescheid. Warum? Von Gott gesandt. Redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein viel, viel Geliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen oder 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, ein Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen, werden lang Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er die Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräuel kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Vielleicht kommt die ganze Thematik und die Wortlaute oder die ja wieder in die Erinnerung mit diesem Text. Das ist der schwierige Text. Und vor allem die letzten Verse, mit der Hälfte der Woche wird ein Bund schließen und den Bund aufhören lassen, manche übersetzen Bund brechen, kommt die ganze Thematik da sind viele der Meinung und überzeugt, da geht es um den Antichristen. Ich möchte euch versuchen, erst mal kurz groß zu zeigen, um was es geht. Ist da jemand da oben? Ja, Harry, dich sehe ich gar nicht. Kurz die PowerPoint, die 70 Wochen, Jahrwochen. Also, wie gesagt, ich hoffe, mir hat es geholfen für mich selbst. Ich bin gespannt, ob es euch hilft, diesen Abschnitt erstmal wahrzunehmen. So, was haben wir hier? Insgesamt gibt es 70 Wochen. Der Text, der Engel, Gabriel prophezeit, Daniel, 70 Wochen sind über deine Stadt und über dein Volk bestimmt. Wichtig, es geht jetzt darum, dass Gott Daniel eine Antwort gibt. Die sind im Exil, sie wissen nicht, was sie erwartet, was ist die Zukunft, was passiert mit dem Volk, was passiert mit der Stadt. Und Daniel bekommt die Antwort und sagt, Gott sagt durch den Gabriel, durch den Engel, 70 Wochen gebe ich euch Zeit. Gott gibt eine Zeitspanne und setzt fest, dass das Volk 70 Wochen bekommt. Wozu, warum, wird gleich erklärt. Aber das heißt, nach der Gefangenschaft wird Gott das Volk noch mal brauchen. Wird Gott mit dem Volk noch etwas tun. Und er sagt, es ist eine Zeit von 70 Wochen dafür bestimmt. Jetzt gibt es verschiedene Auslegungen, was diese 70 Wochen bedeuten. Manche übersetzen auch 70 Jahrwochen und dann sagen, für jede Woche ist sozusagen ein ganzes Jahr. Und dann rechnet man sozusagen das hoch und ist dann bei bestimmten Zahlen, wie viel 70 Jahrwochen, wie viele Jahre es sind. Eine Woche wären dann 7 Jahre. 70 Wochen sind es 490 Jahre. Das ist sozusagen die Zeitspanne. Das ist die Zeitspanne, in der man in der Prophetie rechnet. Ich habe es schon mal gesagt, ich enthalte mich bis in diesen Rechnereien. Man kann jetzt anfangen zu rechnen, wann hat das Ganze begonnen. Der Engel sagt, wenn das Wort ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen, dann beginnt diese Zeitspanne. Als Kyrus den Auftrag gibt und sagt, okay, Esra, Nehemia, die können zurückgehen und die Stadt wieder aufbauen. Als dieses Wort ergeht, beginnt sozusagen diese Zeitspanne. Da es eine dreimalige Rückführung gab, gibt es drei verschiedene Zeitpunkte, wann es sozusagen hätte starten können. Und ich sage, das ist erstmal nicht entscheidend. Ich rechne die Zahlen hier nicht. Das sind für mich prophetische Zahlen. Nicht ohne Grund steht 70 Jahrwochen oder 70 Wochen. Und hier sind es nicht nur buchstäblich keine Wochen. Es sind mehr wie Wochen. Für mich ist es ein ganzer von Gott gegebener Abschnitt. Man kann zurückrechnen und versuchen, die 490 Jahre da einzuholen. Und man kommt auch ungefähr zu dem Erlass des Kyros hin. Das ist machbar, kein Problem. Und das ist kein Widerspruch. Aber ich sage so, das ist nicht entscheidend. Und für unser Verständnis ist das auch nicht entscheidend. Das Entscheidende, sagt Gott, wenn der Erlass ergeht von dem Kyros, von dem König, und zwar die Stadt wieder aufzubauen, ab dann hat das Volk noch eine Zeit. Und zwar 70 ganze Wochen. Und diese 70 Wochen teilt aber der Engel durch die Botschaft von Gott in drei Abschnitte. Und dieser Text sagt Folgendes. Zuerst spricht er, und zwar von der siebten Woche. Könnt ihr das überhaupt sehen? Nee, gell? Aber warum sitzt ihr so weit hinten? Ja, guck mal, wie viele Plätze gibt es frei? Wer nicht gut sehen kann, herzliche Einladung hier nach vorne. Ihr könnt nächstes Mal euch wieder hinten hinsetzen. Dann kann man es... Aber ich hoffe, ihr hört es. Also, die erste Einteilung ist, der Engel sagt 70 Wochen. Und da beginnt er und sagt, es gibt drei Teile, also diese 70 Wochen werden in drei Teilen eingeteilt. Die erste Einheit ist, umfasst die 7 Wochen. Das ist diese erste Woche. Wiederaufbau Jerusalems. Der Engel sagt und verheißt, was passiert zuerst? Über die Stadt oder das Volk, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Wir gucken zurück und ist das passiert? Ist passiert. Schon lange, lange her ist es passiert nach der babylonischen Gefangenschaft in einer recht kurzen Zeit. Wir können die Bücher Esra, Nehemia lesen. Wir haben Haggai als Studium des Propheten hier durchgearbeitet in 2 Jahren. Da sind wir mitten in dieser Zeit. Ja, in der Art und Weise, was da alles passiert ist. Aber in dieser Zeit wurde Jerusalem aufgebaut und wurde der Tempel wieder aufgebaut, nicht in der Herrlichkeit, wie er vorher war, aber als Schatten und Bild auf den wahren zukünftigen Tempel. Nur als Erinnerung an euch. Das gehört in die ersten sieben Jahrwochen hinein. Und dann spricht der Engel von einer weiteren Zeitspanne, die von 62 Wochen folgt. Der sieben Jahrwochen folgt eine 62 lange Spanne von Jahrwochen. Das ist eine lange Zeit, oder? Ja? Und in dieser Zeit geht es darum, dass Jerusalem bestehen bleibt, und zwar in großen Nöten und Bedrängnissen. Und zwar Jerusalem wird aufgebaut unter schweren Anfeindungen und Kämpfen, aber es bleibt auch bestehen, und es wird keine einfache Zeit sein. Es wird immer angegriffen sein in Bedrängnissen und Nöten. Und auch da können wir geschichtlich hineinschauen. Es gibt ein paar Historiker, die uns auch etwas überliefert haben in dieser zwischentestamentlichen Zeit. Und wir können nachlesen, was für Bedrängnisse Jerusalem erfahren hat in dieser Zeit, bis der Messias kam. War keine einfache Zeit. Ein Spielball von den Völkern und an Politikern und Angriffen war ständig diesen Umwälzungen ausgesetzt. Und einmal hat es der eingenommen und es beherrscht, dann hat es der andere eingenommen und beherrscht und so weiter. Ich spare euch jetzt die Namen und die einzelnen Kriege, die da geführt worden sind. Aber da sind einige schlimme Dinge passiert, die Entweihung des Tempels und so weiter. Antiochus Epiphanes, das sind so die Namen, die fallen alle in diese Zeit hinein. Und das sagt auch der Prophet. Also nachdem der Tempel und Jerusalem aufgebaut wird, wird Jerusalem eine lange Zeit in Bedrängnis sein. Das sind über 400 Jahre waren das. Und dann sagt er, kommt noch eine Phase, und zwar folgendes. Und dann kommt noch eine Woche, und zwar da wird Jerusalem wieder zerstört. Sieben Wochen plus 62 Wochen, wie viel haben wir? 69. Soweit kann ich auch rechnen. Plus eine, das kriege ich hin, 70. Insgesamt sind 70 Wochen. Und diese 70 Wochen werden in diese drei Teile aufgeteilt. Also nochmal, kurz Zusammenfassung. Aufbau Jerusalem, sieben Wochen. 62 Wochen Bedrängnisse und schwierige Zeiten. Und eine Woche, dann erst einmal Zerstörung hier. Warum? Erkläre ich euch gleich. Das Anliegen ist, Gott, was ist mit diesem Volk und was ist mit dem Heiligen Berg? Das will Daniel wissen. Und Gott sagt, weißt du was, Daniel? Es wird wieder aufgebaut. Es wird auch eine Zeit lang bleiben, aber es wird wieder vernichtet werden. Es wird zerstört werden. Nicht schlecht, oder? Das wurde noch nicht mal aufgebaut, und Daniel wusste, es wird wieder zerstört werden. Oh. Er wusste, das heißt, die Prophetie und Jerusalem bleibt nicht für immer. Das Jerusalem, das Irdische, auf der Erde, das Jerusalem bleibt nicht für immer. Das hat nur eine Frist von Gott bekommen von 70 Jahrwochen. Könnt ihr mir folgen? Bis dahin. Ist noch nicht fertig. So, was jetzt ist wichtig, was wird in diesen 70 Wochen passieren? Der Engel sagt Folgendes, Vers 24, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und das Allerheiligste zu salben. Diese Dinge passieren in den 70 Wochen. Wichtig, in den 70 Wochen. Nicht in der 70. Woche, nicht danach, sondern das, was hier gesagt wird, sagt der Engel, innerhalb von diesen 70 Wochen wird Gott etwas tun. Und zwar folgendes, drei Dinge, die negativ anklingen und drei Dinge, die positiv anklingen. Aber alles insgesamt beschreibt das Evangelium, das uns gebracht wird. Letztendlich, Daniel betet und sagt, was ist mit uns? Und Gott sagt, ich werde in diesem Zeitraum etwas Gutes tun, nämlich ich werde ein Evangelium aufrichten. Liebe Geschwister, das ist so wichtig, was ich in der Einleitung versucht habe zu sagen. Die Prophetie ist, Gott sagt, ich werde in den 70 Wochen ein Evangelium aufrichten. Und zwar folgendes, schaut mal. Was wird passieren? Ah, okay, das habe ich. Die Zeitspanne, die 7 und 62 Wochen, das ist die Erwartung des Messias. Also von der ersten Woche bis zur 62. Woche sind insgesamt 69 Wochen. Ich hoffe, ich verliere euch dabei nicht. Ja? Das ist die Zeitspanne, die Erwartung des Messias. Es wird verheißen, bis auf den Gesalbten, auf den Fürsten. Es wird ein Gesalbter, ein Fürst kommen, sagt der Engel. Und dann wird was passieren? In dieser einen Woche? Ausrottung des Messias. Das sagt der Engel auch. Ich zeige es euch das gleich. Der Engel sagt, in den 69 Wochen wird man auf diesen Fürsten und diesen Gesalbten warten. Was glaubt ihr, wer ist dieser Fürst und dieser Gesalbte? Ich habe es nur so gehört, ich vermute, ihr habt Jesus gesagt. Ja? Der Fürst und der Gesalbte ist der Messias. Das ist die Umschreibung des hebräischen Begriffs, das wir im Griechischen kennen, Christus. Bis auf den Messias, auf den Christus, sagt der Prophet, sind es 69 Wochen. Darauf wird man warten, bis er kommt. Aber wisst ihr, was sagt er? Wenn er kommt, wird er in dieser einen Woche ausgerottet werden. Nicht schlecht, gell? Genau das Gleiche. Die Stadt, man wartet, die Stadt soll aufgebaut werden, die wird aufgebaut werden und dann in der einen Woche wird sie zerstört. Und genauso, man wartet auf den Gesalbten, auf den Messias, auf den Erretter des Volkes. Und wenn er da ist, wird er auch ausgerottet. Das sagt der Prophet. Beziehungsweise schreibt der Prophet, das sagt der Engel Daniel. Das ist das Bild, das wir haben. Und jetzt, warum? Warum wird die Stadt aufgebaut und warum wird sie zerstört? Warum warten sie auf den Gesalbten und dann wird er ausgerottet? Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Jetzt möchte ich euch zeigen, was ist der Inhalt und was passiert eben in diesen 70 Wochen. Ich betone es noch einmal, weil ich bin mir sicher, ich kriege nachher ein paar Mails, wo genau das nochmal gefragt wird. Das passiert in den 70 Wochen. Wichtig, nicht in den 69, in den 70 Wochen. Und zwar folgendes. Drei Dinge, das sieht man wirklich, ich habe gedacht, man kann es besser sehen. Drei Dinge, die negativ gesagt, ich lese es euch vor, und drei Dinge, die positiv erwähnt werden. Und zwar folgendes, gucken wir Vers 24 nochmal in Daniel 9. Das ist nichts anderes, was da auch an der Wand steht. Also, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen. Also, das Erste, was wird die 70 Wochen bringen? Was wird diese Aufbau und Zerstörung Jerusalems und was wird die Erwartung von Messias und die Ausrottung von Messias, was wird sie hervorbringen? Und zwar erstens, ein Verbrechen wird zum Abschluss gebracht. Von welchem Verbrechen? Was für ein Verbrechen? Das Verbrechen von wem? Vom Volk. Das Verbrechen vom Volk gegenüber Gott. Dieses Verbrechen besteht darin, Gott zu lästern, seine Gebote zu brechen, in Sünde zu leben, unheilig zu sein, kein heiliges Priestertum zu sein, kein Licht in dieser Welt zu sein. Letztendlich geht es hier um die Sünde, wir werden das sehen. Also das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, das Verbrechen gegen Gott wird zum Abschluss gebracht. Ist das gut? Guck mal, die Verbrechen, die die Menschen tun, Gott gegenüber. Gott sagt, nach den 70 Wochen mache ich damit ein Ende. Da hört das Verbrechen machen gegen mich auf. Das ist doch gut, oder? So, das ist das Erste. Zweites, und den Sünden ein Ende zu machen. Jetzt wird es klarer. Den Sünden ein Ende zu machen. Das bedeutet nicht, wir verstehen, dass nie wieder gesündigt wird nach den 70 Wochen. Sondern die Sünden, die vor Gott sind, wird ein Ende gemacht. Das Verbrechen zu Ende gebracht. Den Sünden ein Ende gemacht, was noch? Und die Schuld zu sühnen. Jetzt wird es immer konkreter. Verbrechen, Sünden und Schuld. Und liebe Geschwister, von was ist hier die Rede? Von welchem Verbrechen, von welcher Schuld und von welcher Sünde? Deiner und meiner? von der Schuld, der Sünde und Verbrechen des ganzen Volkes Gottes. Und Gott sagt, Daniel, weißt du was? Weißt du, wozu diese Zeit bestimmt ist, die 70 Wochen? Ich werde damit ein Ende machen. Ich werde eine Lösung finden für die Verbrechen, für die Schuld und für die Sünden. Klingt das gut? Das klingt schon ein bisschen mehr wie Evangelium, gell? Kommt daher, weil es Evangelium ist. Und jetzt schaut mal, jetzt drückt es positiv aus. Er sagt Folgendes. Und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Also nachdem Verbrechen, Schuld und Sünde getilgt worden ist, verheißt der Prophet Daniel schon, überlegt mal, über 400 Jahre voraus, sagt Gott, wird eine ewige Gerechtigkeit einführen. Was ist eine ewige Gerechtigkeit? Eine Gerechtigkeit, die bleibt, die nicht aufhört. Von welcher Gerechtigkeit ist hier die Rede? Die Gerechtigkeit Gottes. Und wie bekommt man die Gerechtigkeit Gottes? Kann man sie erarbeiten? Das ist nämlich das ist das Verbrechen, das ist die Schuld, das ist die Sünde. Man kann sich die eigene Gerechtigkeit ja nicht erarbeiten. Aber Gott sagt, ich richte eine Gerechtigkeit auf meine Gerechtigkeit. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist die geschenkte Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, die uns gegeben wird. Das sagt Gott, in den 70 Wochen kriegt ihr eine neue Gerechtigkeit. Gut? Verstehen wir besser? Dann geht's weiter. Und Visionen und Propheten zu versiegeln. Was macht er noch? Er wird die Visionen und Propheten versiegeln. Was ist damit gemeint? Was sind die Propheten? Was sind die Visionen der Propheten? Was habe ich euch versucht vorher nochmal in Einleitung zu sagen? Worauf müssen wir achten, wenn wir die Propheten lesen? Wovon haben die Propheten geschrieben? Von Christus. Jesus hat selber, Matthäus Kapitel 11, 29, 28 schätze ich, er hat gesagt, alle Propheten haben bis auf Johannes geweissagt. Bis zu Johannes haben sie alle darauf geweissagt, das heißt auf die Tage und auf die Ereignisse, die sein Erlösungswerk betreffen. Nach 70 Wochen, wisst ihr, was passieren wird? Was die Propheten verheißen haben, wird sich erfüllen. Nur nebenbei, da wird auch die 70. Woche sich erfüllen. Und nicht irgendwann mal, was weiß ich noch, wie lange her. Sondern die Verheißung nach den 70 Wochen wird die Vision und das, was Gott durch die Propheten verheißen hat, wird sich erfüllen, könnte man so sagen. Was die Propheten immer geredet haben und gewartet haben, wird sich erfüllen. Und noch eine Sache wird passieren. In den 70 Wochen. Und das Allerheiligste zu salben. Was bedeutet das Allerheiligste zu salben? Was ist das Allerheiligste? Da, wo der Hohepriester hineinkommt, im Zelt der Begegnung oder im Tempel, ist es der Ort der Gottesbegegnung. Da ist die Bundeslade, die Gerechtigkeit der maßstäbige Gottes. Und da bringt der Hohepriester das Blut hinein, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Der Anspruch Gottes, die Schuld des Volkes, die Sühnung durch das Blut. Das ist das Allerheiligste. Und wenn das Allerheiligste gesalbt wird, dann wird es geheiligt eingesetzt. Mose hat das Allerheiligste gesalbt, richtig? Als er die Stiftshütte aufgestellt hat, hat er das gesalbt mit dem Blut. Salomo hat auch ein Allerheiligstes gesalbt und eingeweiht, als er das Haus gebaut hat. Aber hier heißt es, nach den 70 Wochen, nicht übrigens nach den 7 Wochen, hier geht es nicht um den Tempel Zerubabels, nach den 70 Jahrwochen wird ein neues Allerheiligstes gesalbt. Wisst ihr, wo dieses Allerheiligstes ist? Im Himmel. Wisst ihr, wo Jesus hineingegangen ist mit seinem teuren Blut und hat für uns eine ewige Gerechtigkeit eingesetzt, um die Gerechtigkeit Gottes, die Schuld, die Sünde, das Verbrechen zu bedecken. Das ist das Allerheiligste. Auf dem wahren Berg, im wahren Zion, im Himmel. Das passiert in den 70 Jahrwochen. Von was ist hier die Rede? Von der Himmelfahrt Jesu. Und seines Sätzen zu Rechten Gottes im Allerheiligsten. Das passiert in den 70 Wochen. Gott sagt, das ist das Erlösungswerk. Das Evangelium, das passiert innerhalb dieser 70 Wochen. Darf ich euch so sagen, das Erlösungswerk passiert nicht innerhalb der 69 Wochen. Für all die, die glauben, dass wir dass 69 Wochen geschehen sind und wir warten noch, bis die 71. Woche sich erfüllt, wisst ihr, worauf sie noch warten dann? Auf die Erlösung, auf die Sühnung, auf das Auslöschen der Verbrechen. Sie warten noch auf die Erfüllung der Propheten. Kein Wunder. Kein Wunder. Sie warten immer noch auf die Salbung des Allerheiligsten dann, rein theoretisch. Dann gibt es noch keine Erlösung. Wenn man glaubt, dass bis jetzt nur 69 Wochen rum sind und die eine Woche noch kommt und der Antichrist dann auftaucht, dann trennt man und etwas, was die Schrift uns aber zusammenführt. Die sagt, das muss innerhalb der 70 Wochen passieren. Ich frage euch ganz einfach, da muss man nicht groß beleden sein, ist dir das Evangelium vollbracht worden? Ist die Erlösung vollbracht? Wisst ihr, was dann auch vollbracht ist? Die 70 Wochen. So, ist das kompliziert? Eigentlich nicht. Aber jetzt wird's. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Also, das beschreibt und er sagt, innerhalb dieser 70 Wochen wird das passieren. Die Schwierigkeit, und ich sage so, bis dahin, bis zur 69. Woche, gehen die meisten Theologen mit und Ausleger. Sie verstehen das ganz genauso, dass also welcher Position auch immer, dass die 7 Jahre Aufbau Jerusalems und den Tempels bedeuten, die 62 Jahre, die dann folgen, bedeuten dann die Trübsal Israels, insgesamt 69 Jahre bis zum Kommen des Messias. Da sind die meisten einig. Strittigkeit und Uneinigkeit wird es dann bei der letzten Woche. Und zwar folgendes, ich lese euch, und zwar steigen wir ein bei Vers 26. Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Warum nach den 62 Wochen? Was müssen wir noch dazu rechnen? Die 7. Also sind wir bei der 69. Woche. Er sprach, was nach den 7 Wochen passiert ist, dann was in den 62 Wochen. Und wenn die 62 Wochen vorbei sind, dann passiert was. Nur nebenbei, gibt es eine Lücke zwischen 7. und den 62. Woche, sagt der Prophet, und dann ist irgendeine Zeitspanne und dann beginnen irgendwann mal die 62. Interessanterweise spricht der Text nicht von einer Lücke. Der Text sagt, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet. Wann beginnt die Ausrottung des Gesalbten? Nach den 62. Und welche Woche ist die nach den 62? Die 70. Also plus 7. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ihr denkt, ihr kann nicht rechnen. 62 und dann sagt er 70. Die 7 müssen wir immer im Kopf behalten. Oh, das ist ja Bibelstunde. So viel mitdenken kann ich erwarten. Gell? Habe ich euch das erzählt, ja? Dass auf einer Freizeit kam eine Frau zu mir und sagte, man muss ja mitdenken. Ganz überrascht, dass man mitdenken muss. Da denke ich, ja, ab und zu ist gut, mitzudenken. Ja, klar, wer schlafen will, der muss nicht mitdenken. Weiter geht's. Also, und nach den 62 Wochen, also direkt danach, nach dieser Zeitspanne, nach den 62 Wochen, wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Wer ist dieser Gesalbte? Ich denke offensichtlich, wieder, der Gesalbte ist der Messias. Und dass er ausgerottet wird, ist jetzt auch keine große Auslegungskunst, was nichts anderes bedeutet, dass Jesus getötet wird. Und dass er keine Hilfe finden wird, was bedeutet das? Er wird allein sein. Niemand wird bei ihm sein. Selbst seine Jünger haben ihn verlassen. Ist das Prophetie erfüllt? Hat sich genauso erfüllt. Hat Daniel schon gewusst, dass der Jesus allein sein wird, wenn er getötet wird? Daniel schon prophezeit. Und dann sagt er, und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstung. Dann sagt, welche Folgen wird die Ausrottung des Messias mit sich bringen? Welche Konsequenzen wird für das Volk es haben, dass sie den Messias ausrotten, das allein sein wird. Der Prophet sagt, und es wird ein Volk kommen, eines kommenden Fürsten. Warum eines kommenden Fürsten? Nicht gesalbten, Fürsten. Weil er noch nicht da ist. Es wird ein Volk kommen von einem Fürsten. Nicht der Fürst wird kommen. Wisst ihr, warum nicht der Fürst kommt? Weil der Kaiser, der Cäsar in Rom war. Und dann kamen die Armeen der Römer. Wie hieß der Kommandant? Geschichtler. Was, Titus? Ich guck's nach. Ich hab den Namen jetzt nicht. Der Fürst ist selbst nicht da gewesen. Aber das Volk des kommenden Fürsten, das heißt, der Cäsar vom Römischen Reich, ja, das Volk wird kommen. Und was wird es tun? Er wird das Heiligtum zerstören. Was ist das Heiligtum? Der Tempel. Folgt mir die Gedanken, das ist wichtig. Die Schrift sagt, die Ausrottung des Messias hat Konsequenzen für das Volk. Wenn sie das wahre Heiligtum, das eingesetzt, eingeweiht wurde, wenn sie es verwerfen, dann hat es für sie Konsequenzen. Gott wird das Heiligtum, Gott wird Jerusalem wieder zerstören. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf sie. Und er prophezeit, und zwar, dass die Römer kommen werden. Müssen wir noch darauf warten? Ist auch schon passiert, oder? Und was wird uns beschrieben? Etwas nach den 62 Wochen. In welcher Woche sind wir? Immer noch in der 70. Wann wurde zerstört Jerusalem? 70 nach Christus, nicht ohne Grund. Kleine Erinnerung an die 70 Jahrwochen. Dass man mal, da war doch irgendwas mit 70. Gericht. Es ist Gericht. Könnt ihr euch erinnern, was wir in Matthäus angeschaut haben in der Bergpredigt? Könnt ihr euch noch erinnern, was wir in Lukas-Evangelium angeschaut haben, in der Bergpredigt? In den beiden? Nicht Bergpredigt, Endzeitrede, Entschuldigung. Als wir Matthäus 24, 25 angeschaut haben und Lukas 21, glaube ich, als wir das angeschaut haben. Was haben wir gesehen? Dass Jesus sagt, wenn ihr das Gräuel der Verwüstung seht, wenn ihr die Zerstörung Jerusalems seht, dann wer es liest, wer Daniel liest, der merke auf, oder? Könnt ihr euch erinnern? Und Lukas sagt, das sind Tage des Gerichts. Ich erinnere euch nur das, was wir durchgearbeitet haben. Jesus sagt, ihr kennt doch Daniel. Ihr kennt doch Daniel 9. Ihr wisst doch, wenn der Gesalbte ausgerottet wird, ihr wisst doch Bescheid. Daniel hat es doch prophezeit. Der Tempel wird zerstört werden. Dieses schöne Gebäude, was ihr als schön empfindet, wird nicht stehen bleiben. Hat doch Daniel schon längst gesagt. Ja, wo denn? Ja, liest man Daniel 9. Und darum sagt Jesus, wer es liest, der merke auf. Er sagt, versteht ihr, wenn ihr das seht, dass Jerusalem zerstört wird, dann müsst ihr begreifen, Prophetie geht in Erfüllung. Und zwar welche? Daniel 9. Darf ich nur sagen, da müsst ihr wissen, ihr seid in der 70. Woche. Und das letzte Ereignis der Prophetie, die 70. Jahrwochen, ist vollbracht. Das heißt, das ganze Erlösungswerk ist vollbracht. Liebe Geschwister, ich halte die Zerstörung Jerusalems und des Tempels 70 nach Christus heilsgeschichtlich für sehr wichtig. Sehr wichtig. Wisst ihr warum? Weil ab dem Moment gibt es kein Zurück mehr. Es gibt keine Opfer mehr. Es gibt kein Gesetz mehr. Es gab nicht mal ein jüdisches Volk mehr. Es gab nur noch was? Christus. Und Gott hat ein Zeichen gesetzt. Nur Christus, Christus allein. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Ich bin der wahre Tempel. Reißt ihn ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und er sprach von seinem Leib. Das ist der wahre Tempel. Und Gott lässt ihn zerstören, den anderen, weil der wahre Tempel jetzt da ist. Das ist heilsgeschichtlich ein wichtiges Ereignis. Daniel hat das prophezeit. Aber achtet darauf, ich habe noch ein paar Minuten, noch 10, voll gut. Gut, fühlt sich gut an. Schaut mal, Da heißt es, und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Das, die ganze Belagerungszustände, all das, es ist ein Ende gesetzt. Und dann, und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstungen. Wisst ihr, was die Welt permanent seit immer, seit diesem Ereignis ständig versucht, im Nahen Osten Frieden zu stiften? Welcher Politiker hat sich da nicht die Zähne schon ausgebissen? Welche Friedensaktivisten, ob Christen oder nicht, wer hat nicht, glaubt mir, das ist, jeder will das tun, weil er würde dann den Friedensnobelpreis kriegen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und warum? Weil ausgerechnet da an diesem Fleckchen die Menschen so böse sind, schlimmer als an jedem anderen Ort, zu keinem Frieden bereit. Das ist Gericht. In meiner Bibelschule musste ich eine Ausarbeitung schreiben über Israel. Ich musste ein Buch lesen. Mein Lehrer hat es mir nicht empfohlen, sondern das war Pflichtlektüre. Und dann müssten wir eine Rezension schreiben darüber. Und das war ein Anwalt, wirklich buchstäblich ein Anwalt. Und er hat in dieser Manier dieses Buch geschrieben über Israel. Und hat zum Teil zu Recht aufgezeigt, was das Volk alles erleiden musste. An Verfolgungen, an die Völkermord und all diese Dinge. Wir wissen Bescheid. Was alles das Volk erleiden musste. Katastrophe. Und er hat das alles beschrieben und im Prinzip dazu aufgerufen, für Frieden und für das Volk einzustehen. Und ich muss dazu eine Arbeit schreiben. Und ich habe versucht, das so zusammenzufassen. Es ist grausam. Es ist grausam, was die Menschen mit diesem Volk getan haben. Aber mit keinem einzigen Wort hat dieser Anwalt die Bibel erwähnt. Und zwar, was drin steht. Denn das sind die Tage der Rache, spricht der Herr. Die geistige Perspektive fehlt. Warum? Warum tun die Menschen diesem Volk das an? Weil Gott sie dahin gegeben hat. Das ist Gericht. Weil der Gesalbte verstoßen worden ist. Das ist Gericht. Das ist Gericht. Und ich sage das meinem Lehrer. Ich sage, wo ist der Aspekt, dass es Gericht ist? Denn sonst würde ja heißen, dass Gott seinen Augapfel nicht beschützen kann, richtig? Man muss verstehen, dass es Gericht ist. Aber wo Gericht ist, da gibt es auch was? Gnade. Und es ist immer Gnade im und durchs Gericht. Und Gott rettet durchs Gericht sein Volk. Er heiligt und reinigt sein Volk. Es ist Gericht. Und das ist, was hier wir haben. Festbeschlossene Verwüstung. Und jetzt schaut mal. Und bis zum Ende Krieg. Und bis zum Ende festbeschlossene Verwüstung. Bis zum welchem Ende? Überflutung. Und sein Ende, sagt er, ist Überflutung, Zerstörung. Und bis zum Ende. Von welchem Ende ist die Rede? Von dem Ende aller Enden. Wisst ihr, was die Schrift sagt, was ich glaube? Dass im Nahen Osten nie Frieden sein wird. So lange nicht, bis Jesus nicht wiederkommt. Denn bis zum Ende ist Krieg, da wird immer Kriege. Gab es Kriege, gibt es Kriege, wird Kriege geben. Und festbeschlossene Verwüstungen. Nicht nur eine. Nicht nur eine. Ist das etwas, was passieren muss? Schauen wir zurück. Wie oft hat sich das schon wiederholt, oder? Merkt ihr? Und wir sind in welcher Woche? In der 70. Das ist alles geschehen. Das ist alles gesagt. Und jetzt kommt etwas. Jetzt habe ich 5 Minuten noch. Für das Spannendste. Für das Schwierigste. Ein Lehrer, den ich schätze, der sagt, dass dieser Vers 27 vom Hebräischen mit zum Schwierigsten gehört, was man übersetzen kann im Alten Testament. Aber mir scheint so, dass die Leute das immer wieder bei schwierigen Stellen sagen, um das zu irgendwie zu erklären, warum das so viel Unverständnis gibt. Ich lese Vers 27 und dann erkläre ich, was da steht und wie wir das einordnen. Vers 27. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. und auf dem Flügel von Greuel kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Von was ist jetzt hier die Rede? Jetzt haben wir gelesen, und ich hoffe, versucht die ganze Zeit euch das Evangelium von Jesus Christus und seine Erlösung. Es ist die Verheißung, dass der Gesalbte kommen wird. Und jetzt sind wir Vers 27 angekommen und jetzt heißt, und stark machen wird er einen Bund. Und auf einmal ist dieser er wer? Der Antichrist. Niemals. Jetzt taucht da auf einmal der Antichrist hier auf. Warum? Warum? Ja, das ist der, der auf dem Groll, das ist der Fürst, der die Stadt und das Heiligtum zerstören wird. Irgendwann mal, wenn der dritte Tempel wieder aufgebaut wird. Wir haben gelernt und ich bin davon überzeugt, hier geht es um die Zerstörung 70 nach Christus, nicht irgendwas, was später irgendwann mal passieren sein könnte. Dieser Er, von wem ist die ganze Rede in diesem Abschnitt bis jetzt gewesen? Wer ist der eigentliche Handelnde? Das ist der Gesalbte, oder? Es ist der grammatikalisch lasse ich das mal. Permanent im Fokus steht immer der Gesalbte, der Fürst der Gesalbte. Und jetzt kommt man sozusagen zum Ende in Vers 27. Und jetzt wird uns das Evangelium nochmal zusammengefasst und wird gesagt, und stark machen wird er einen Bund. Wer ist dieser Er? Das ist der Gesalbte, das ist der Christus. Und er wird stark machen einen Bund für die vielen. Jetzt wird es kritisch. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sage euch erstmal mal die unsinnige und dann sage ich euch die etwas herrlichere. Die erste unsinnige ist, man sagt, in der letzten Woche, die dann 7 Jahre beinhalten, wird der Antichrist in der ersten Teil der letzten Woche, in den ersten 3,5 Jahren, mit Israel einen Bund schließen. Man vermutet, es wird der amerikanische Präsident sein zum Beispiel. Und wird sagen, Israel darf wieder die Botschaft in Jerusalem. Oh, herrlich. Er wird einen Bund schließen. Und er wird erlauben, dass der Tempel wieder gebaut wird. Und in den nächsten 3,5 Jahren wird das Ganze aufgerichtet. Und wird sich als Freund Israels aufspielen. Und nach 3,5 Jahren wird er sein Gesicht zeigen und sich als Antichrist aufspielen und wird sie dann zerstören und den Tempel zerstören und entweihen und sich da anbeten lassen, was auch immer in den Theorien da vorhanden sind. Ich bin mir sicher, ihr seid geübt darin. Und dann, 3,5 Jahre, wird er alles verfolgen und alle verfolgen und dann wird Jesus kommen. Das manche sagt der Text. Und dieses, und stark machen wird er einen Bund für die vielen. Wenn ihr eine Elberfeldinger habt, dann habt ihr schon ein kleines Problem beim Lesen. Stark machen wird er einen Bund. Festmachen wird, Übersetzungen sind variabel, aber hier bedeutet, er wird einen Bund einsetzen. Und zwar für wie viel? Für wen wird er es tun? Für alle? Für die vielen. Also nur für die Juden. Für wen? Schlagen wir mit mir Matthäus Kapitel 26 auf. Matthäus 26. Die Einsetzungsworte Jesu zum Abendmahl möchte ich euch lesen. Bekannt, immer wieder, einmal im Monat lesen wir das, beziehungsweise wir lesen Korinther, aber immer wieder auch diese Stelle. Schaut mal, was da steht. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm ein Kelch und dankte und gab ihnen und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Merkt ihr das? Guck mal. Wir sind in der Schrift und wir legen die Schrift mit der Schrift aus. Jetzt haben wir auch einen Gesalbten hier im Matthäus-Evangelium, einen Christus. Und er sagt, ich setze einen neuen Bund ein. Und zwar das für wen? Für viele. Und in der gleichen Formulierung, wir haben einen Gesalbten, wir haben einen Bund und der eingesetzt ist für viele, lesen wir in Daniel 9, in dem ganzen Kontext, wo auch ein Gesalbter vorkommt, wo die Erlösung, die Vergebung der Sünden vorkommen. Und dann wird uns gesagt, und er, der Gesalbte, wird einsetzen, einen Bund für viele. Was glaubt ihr, was ist das? Das ist Prophetie von Matthäus 26. Und Matthäus 26 ist die Erfüllung von Daniel 9. Jesus wird in der Hälfte der Woche, darf ich euch so sagen, 70 nach Christus war der Schnittpunkt, richtig? Tempel Jerusalem zerstört. Wie alt war Jesus, als er starb? So um die 33, richtig? Da die Datierungsfrage sehr schwierig zu beantworten sind, starb er in der Mitte der 70 Jahre, richtig? Um der Hälfte von diesem Abschnitt sozusagen. Er kam auf die Welt, lebte über 30 Jahre, setzte den Bund ein, starb, ist auferstanden und knapp 35 Jahre später, wisst ihr, was dann passiert ist? Die Vollendung. Der Tempel zerstört. Der Hälfte der Woche hat einen Bund eingesetzt. Und zwar, und jetzt schaut mal, für die vielen. Und darf ich sagen, wer sind diese viele? Nur die Juden? Nein, alle, die an ihn glauben. Da ist weder Jude noch Heide, weder Mann noch Frau und so weiter, richtig? Oh, da geht es ja gar nicht nur um Israel. Da wird unsere Erlösung wird hier beschrieben, unser Bund. Und dann heißt es, und um die Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Ah, Israel wird opfern, nach 3,5 Jahren werden sie nicht mal opfern dürfen. Nein, 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 nein. Israel hat geopfert, bis das wahre Opfer kam. Und dann starb er, das wahre Lamm. Und was hat es nicht mehr gebraucht? Schlachtopfer. Er hat sie aufhören lassen, weil man nicht mehr opfern muss. Seht ihr das? Das hat nichts mit Antichrist zu tun. Das ist das Werk des Christus. Er hat aufhören lassen. Ist das eine gute Nachricht? Darf ich so sagen? Was ist eine gute Nachricht? Dass Jesus Christus für uns die Opfer aufhören hat lassen, damit wir nicht mehr Stiere und Kühe und alles opfern müssen und Lämmer und Böcken? Oder dass irgendwo mal der Antichrist dann verbietet, dann im Tempel zu opfern? Was ist eine bessere Nachricht? Was ist eine gute Nachricht? Wählt euch. Ist doch. Und dann heißt es, er setzt also einen Bund ein, einen ewigen Bund. Und dieser ewige Bund bringt uns die Freiheit vom Gesetz, die Freiheit von Schlachtopfern. Das hat er schon gemacht, oder? Oder wird er es tun? Wir sind in der 70. Woche. Und dann heißt es, und auf dem Flügel von Gräueln, jetzt kommt der Gräuel der Verwüstung, von dem Jesus in der Endzeitrede geredet hat. Er sagt, wenn ihr das Gräuel der Verwüstung seht, lest Daniel, merkt auf, richtig? Habt ihr das Wortlaut im Ohr? Das Gräuel der Verwüstung? Und auf dem Gräuel kommt ein Verwüster. Wer ist das? Das ist doch das, was wir schon gerade gelesen haben, im Vers 26. Da kommen doch die Römer, oder? Okay. Kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung ist. Der Tempel wird verwüstet, entweiht, zerstört. Und jetzt nochmal, warum? Weil es keine Opfer mehr braucht. Aber wisst ihr was? Und fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Wer wird auch noch vernichtet? Der Verwüster. Wer wird auch zerstört? Rom. Muss das noch passieren? Wer zerstörte den ersten Tempel? Die Babylonier. Waren sie Werkzeug Gottes? Ja. War das alles dann legitim, was sie gemacht haben? Hat das Gott dir durchgehen lassen? Nein, Gott hat Babylonien gerichtet, richtig? Wer hat den 70 nach Christus den Tempel zerstört und entweiht? Die Römer. Waren sie Werkzeug Gottes? Ja. Ist es richtig, alles, was sie getan haben? Nein. Was hat Gott mit denen tun? Oder was hat Gott mit denen getan? Auch zerstört. Muss das noch passieren? Nein. Liebe Geschwister, es hat alles schon stattgefunden. Und jetzt, Harry, darf ich ganz kurz noch mal die PowerPoint? Und jetzt zeige ich euch das in einem Schaubild, ganz kurz, und dann bin ich fertig. Das ist das Erste, okay. Das ist schon das Zweite, danke. Also, die 70. Woche, jetzt reden wir von der letzten Woche. Ich habe versucht, das in diesem Schaubild, hat zwei Hälften. Und Vers 26 und Vers 27 beschreiben das Gleiche mit zwei verschiedenen Perspektiven. Im Prinzip, Vers 26 sagt, was passiert nach der 62. Woche? Der Gesalbte wird ausgerottet. Oh nein, ist das Katastrophe? Nein, nicht, ist schon Katastrophe, aber in der zweiten, in Vers 27 wird uns gesagt, aber das wird einen ewigen Bund bringen. In Vers 26 heißt es, und der Fürst und ein Volk eines Königs Fürsten wird kommen und Jerusalem zerstören. Oh nein! Und in der zweiten Hälfte, Vers 27, wird gesagt, aber Gott wird auch die vernichten. Gut. Seht ihr das? Das in Vers 26, 27, die laufen parallel, das sind das Gleiche, die beschreiben die 70. Woche. Und deswegen, in der ersten Woche, in der ersten Hälfte der Woche, die Folgen der Erlösung für die vielen. In der zweiten Hälfte der Woche die Folgen der Erlösung für Jerusalem. Ich belasse es dabei. Ich denke, ich habe es euch erklärt. Sonst muss ich mich wiederholen, das, was ich schon vorhin gesagt habe. Eigentlich wollte ich es ja vorher zeigen und dann es euch erklären. Jetzt muss ich den Sack zubinden. Ich versuche es so zu sagen. Wenn wir also Daniel lesen, was suchen wir? Das Evangelium von Jesus Christus. Darf ich andersrum fragen? Wann hast du das letzte Mal eine Predigt über Daniel 9 gehört, wo dir das Evangelium da verkündigt worden ist? Wie kann es sein? Ich sage euch ein, weil man in Daniel 9 nicht das Evangelium sieht, sondern den Antichristen. Und da ist nichts Gutes. Uns entgeht doch ein herrlicher Text, eine herrliche Prophetie von so vielen Versen, die uns ein Evangelium präsentiert, das allumfassend ganze Zeitspanne zwischen der Wiederherstellung Jerusalems bis zur Wiederzerstörung Jerusalems. Überlegt euch mal, diese Zeitspanne ist in Daniel 9 ab Vers 20 bis Vers 27. In dieser Zeitspanne ist das Erlösungswerk vollbracht worden. Wir sehen es nicht. Warum? Weil wir sagen, das passiert irgendwann mal, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist und Jerusalem wieder in die Tagesordnung kommt. Dann gilt der Text wieder. Merkt ihr, wie man Bibel verliert? Wie viel Evangelium uns verloren geht, wenn wir so die Bibel auslegen? Und ich möchte ermutigen, mit den Worten des Apostel Paulus, Petrus, Johannes, Christus selbst, alle Propheten, Anfang von Samuel, haben von diesen Tagen geredet, von den Tagen der Erlösung in Jesus Christus. Lasst uns die Propheten auch so lesen. Und dann erübrigt sich jetzt weiß ich, wie ich es zu Ende bringe. Ha, voll gut. Dann erübrigt sich die ganze Antichrist-Spekulation. Nebenbei, wenn das hier keine 70. Jahrwoche, die noch kommt, dann ist die Auslegung von Offenbarung ab Kapitel 4 hinfällig. Hier ist die Weichenstellung. Ist die Weiche hier falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Und die wurde hier falsch gestellt. Und sie wird hier falsch gestellt. Das hat Auswirkungen auf alle anderen Stellen auch. Möge Gott Gnade geben durch seinen Geist in euren Herzen, mehr das zu bestätigen als einen Widerruf. Aber ich bin aber überzeugt, wer den Geist Gottes hat, er wird das Evangelium sehen. Ich möchte beten. Und dir Danke sagen, Jesus, vom ganzen Herzen für deine Erlösung. Nicht für eine Auslegung, nicht für eine Tradition, nicht für ein System, nicht für eine Position. Nein, nein, darum geht es nicht. Auch nicht um Menschen und Theologen, auch darum geht es nicht. Auch nicht um eine Endzeittheorie, darum geht es auch nicht. Es geht allein um dich und das Evangelium deiner Erlösung am Kreuz, dass du für uns die Verbrechen ausgelöscht hast, dass du die Sünden und die Schuld, all das weggeschafft hast am Kreuz. Eine ewige Gerechtigkeit für uns eingerichtet ist und uns vor Augen führst, wie die Propheten sich in dir erfüllt haben. Du in das Allerheiligste gesalbt hast und als Hohepriester uns darin vertrittst, ein für allemal. Ich preise dich dafür und ich danke dir für diesen Text, der mir diese Wahrheit bestätigt und zeigt, dass das, was du vorher gesagt hast, erfüllt sich und hat sich erfüllt. Und ich glaube daran und das ist eine gute Nachricht. Und ich bitte dich, Herr, bestätige es in den Herzen all die das hören und lass es ihnen zum Frieden werden. Amen.